möchte auch alle begrüßen, die heute Morgen zugeschaltet haben, die jetzt hinter ihren Laptops, Smartphones, iPads sitzen und den Gottesdienst heute Morgen mitverfolgen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen in diesen Tagen geht. Die Leute reagieren ja ganz unterschiedlich auf die weltweite aktuelle Lage. Vielleicht haben Sie den ersten Schrecken über die ganzen schlechten Nachrichten, die auf uns seit Wochen über die Medien einpreschen, bereits überwunden. Und Sie wollen endlich, dass das normale Leben, wie wir es kennen, weitergeht. Und Sie wollen vielleicht auch keine Panik verbreiten. Aber so ein leichtes Unwohlsein im Bauch, geben Sie es ruhig zu, haben Sie immer noch ein bisschen. Vielleicht machen Sie sich weder Sorgen um Ihre Gesundheit noch um die Gesundheit Ihrer Familie. Aber mal ganz ehrlich, wie es mit der Wirtschaft weitergeht, mit den Schulen, mit all den politischen Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen, so ganz unberührt bleiben Sie nicht davon. Ein bisschen Bauchweh haben Sie schon. Vielleicht gehören Sie aber auch zu denjenigen, die gar kein Geheimnis daraus machen, dass Sie immer tiefer in Sorgen versinken vor dem, was auf uns zukommt. Und Sie haben sogar große Angst vor Krankheit, geschweige denn vor den ganzen weiteren wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen. Also der schwere Grad der Sorgen, die die Menschheit gerade befallen, hat eine sehr große Spannweite. Manche sorgen sich mehr, manche weniger, aber alle haben sie gerade irgendwelche Sorgen, die bisher nicht alltäglich waren. Die Welt steckt in einem Dilemma. Wohin mit all den Sorgen? Sollen wir einfach die Augen verschließen und so tun, als wäre nichts? Das scheint angesichts der aktuellen Lage aber kaum möglich zu sein. Aber wie kommen wir durch diese unruhigen Zeiten? Was gibt uns in diesen Tagen Halt? Beziehungsweise wer kann uns in diesen Tagen Halt geben? Wer kann in diesen Tagen führen? Sie können es sich bereits denken. Ich werde Ihnen gleich etwas von Christus erzählen. Sie haben hier schließlich in einem Gottesdienst zugeschaltet. Ich bitte Sie, selbst wenn Sie diese Nachricht von diesem Christus schon 100-mal gehört haben und 100-mal als unnötig oder lächerlich abgestempelt haben, wie soll dieser Christus schon Halt geben? Bitte hören Sie sich diese Nachricht von Christus noch einmal an. Ich frage Sie, wo gehen die Menschen in diesen Tagen mit all ihren Sorgen hin? Was machen Sie mit Ihren Sorgen? Wie viele Menschen laufen gerade wild umher und wissen nicht, wo sie Hilfe finden können? Sie durchstöbern das halbe Internet nach Antworten, nach Zukunftsprognosen, hören sich tausende von Meinungen von irgendwelchen Experten an, Experten über Gesundheit, über Wirtschaft und Politik und finden dabei ausschließlich ein heilloses Durcheinander an Meinungen, was nicht gerade beruhigend ist. Eins ist dabei leider offensichtlich. Die Welt hat ihre Augen völlig abgewandt von ihrem Schöpfer. Sie haben ihre Augen schon lange von Christus abgewandt. Viel schlimmer noch, sie haben sich über ihn lustig gemacht. Sie haben ihn verspottet, ihn zu einer Witzfigur degradiert. Aber vorweg möchte ich Ihnen etwas sagen. Dieser Gott, über den vielleicht auch Sie jahrelang gelacht haben, den Sie vielleicht gar nicht so ernst genommen haben, den Sie schön an den Rand Ihres Bewusstseins gedrängt haben. Trotz allem, trotz des ganzen Spottes der Welt, ruft er Ihnen da draußen immer noch zu. Psalm 50, 15. Ruf mich an, am Tag der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Dieses Versprechen Gottes steht nach wie vor. Davon wird er keinen Zentimeter abweichen. Er wird seinem Wort nie untreu werden. Er wird alle retten, die ihn anrufen, ob sie ihr Leben lang über ihn gelästert haben oder nicht. Seine Verheißung, sein Versprechen steht nach wie vor. Nun, das mag Sie alles nicht wirklich interessieren und vielleicht sehen Sie noch immer nicht die Notwendigkeit, zu ihm zu rufen. Dann bitte ich Sie, lassen Sie mich Ihnen vielleicht so 45 Minuten etwas von diesem Gott erzählen und hören Sie, welche gute Nachricht Ihnen Christus in diesen Zeiten entgegenruft. Welche Hoffnung er mitten in unsere Hoffnungslosigkeit bringt. Perspektive mitten in Zeiten, wo keiner weiß, wie es weitergehen wird. Hören Sie sich das an. Danach können Sie mich gerne komisch finden und wenn Sie wollen, noch als Verrückten abstempeln. Das wäre nichts Neues für mich. Aber noch einmal, mitten in dieser schweren Zeit, möchte Gott persönlich durch sein Wort, die Bibel, zu Ihnen sprechen. Also wie können wir Frieden haben, während doch die Welt um uns herum in Sorge lebt? Apostel Paulus sagt, Sie mögen es vielleicht nicht glauben, aber er sagt, dass unser Frieden nicht von den äußeren sichtbaren Umständen abhängt, sondern dass wir einen Kampf zu führen haben gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, auch nicht primär gegen irgendwelche Viren. Wir kämpfen gegen etwas viel Schlimmeres. Ich möchte dazu mit meinem Predigttext beginnen aus Epheser 6, Verse 10 bis 17. Epheser 6, Verse 10 bis 17. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Paulus sagt, zieht die ganze Waffenrüstung an. In den vergangenen Monaten haben wir nun über fast jeden einzelnen Rüstungsgegenstand gesprochen. Einer fehlt noch, der Helm des Heils. Das Schwert des Geistes hatte ich vorgezogen, aber heute wollen wir uns noch den Helm des Heils etwas genauer angucken. Und damit werden wir dann die Predigtreihe zur Waffenrüstung abschließen. Kurz zum Helm. Der Helm eines römischen Soldaten war eine Lederkappe, die durch einen Metallüberzug verstärkt wurde. Der Helm schützte den Kopf des Soldaten und war deshalb ein lebenswichtiger Teil seiner Rüstung. Nicht einmal ein Schwert konnte den Helm durchdringen, was dem Soldaten eine gewisse Selbstsicherheit gab, das versteht sich auch von selbst. Nun, was meint Paulus, wenn er vom Helm des Heils spricht? Warum Helm und was für ein Heil? Wir wollen uns das mal ein bisschen genauer angucken. Also mitten in der Schlacht stehen wir, die wir daran glauben, dass Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und die wir ihn als unseren Retter und Herrn angenommen haben. Mitten auf einem Schlachtfeld stehen wir nun als Kinder Gottes. Kinder Gottes wurden wir, als wir verstanden haben, dass wir schuldig vor unserem Schöpfer geworden sind, dass wir alle maßlos gegen seine Gebote verstoßen haben. Als wir Gott unsere Sünden bekannt haben und Christus unseren Retter und Herrn, Luther sagt Heiland und Herrn, angenommen haben. In diesem Moment, sagt die Bibel, wurden wir von Neuem geboren. In diesem Moment wurden wir zu Kindern Gottes. Nebenbei, lieber Zuhörer, ich weiß, in der Welt da draußen wird alles Mögliche erzählt. Wie oft hört man da draußen, dass wir alle Kinder Gottes sind, weil er uns alle so lieb hat und weil wir doch alles Menschen sind und weil wir alle irgendwie auch gleich sind, sind wir alle Kinder Gottes. Ich bin ja schon fast froh, dass diese Leute, die das behaupten, überhaupt noch in Erwägung ziehen, dass es überhaupt noch einen Gott gibt. Aber ist das so? Sind wir alle Kinder Gottes? Wissen Sie, die Jünger stellten Jesus eines Tages eine sehr ernste Frage. Sie fragten, sage uns, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Jesus, er hätte alles Mögliche sagen können. Er wusste ja, was passieren wird. Aber was Jesus so sehr auf der Zunge lag, was ihm als allererstes herausgeschossen kam, als die Jünger ihm diese Frage stellten, Herr Jesus, sag uns, wann kommt das Ende? Sagte er, habt Acht, dass euch niemand verführe. Ja, danach hat er noch mehr gesagt, aber als allererstes, habt Acht, dass euch niemand verführe. Mit meinen Worten, habt Acht, dass euch niemand in falsche Sicherheit wiegt. Das ist die große Überschrift über alles, was am Ende geschehen wird. Habt Acht, dass euch niemand verführe. Alles, was nicht aus dem Wort Gottes kommt, alles, was im Widerspruch zum Wort Gottes steht, was sie in falsche Sicherheit wiegt, ist Verführung. Also lassen Sie mich direkt diese Falschmeldung, dass alle Menschen Kinder Gottes sind, klarstellen, das ist Unsinn. Die Bibel macht einen klaren Unterschied zwischen denen, die Kinder Gottes sind, denen, die es nicht sind. Es gibt eine absolut klare Trennlinie dazwischen. Wie viele Menschen aber glauben den Lügen des Teufels und leider verbreiten sie diese Lügen auch gemeinsam mit dem Teufel. Sie nehmen sich sogar die Pfeile des Teufels selbst in die Hand und schießen damit wild um sich. Wir sind alle Kinder Gottes. Hört sich schön an. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich fände es ja auch schön, wenn das so wäre. Aber das macht die Sache nicht zur Wahrheit. Verrückterweise erzählen sogar gerade diejenigen, die keine Kinder Gottes sind, den anderen, die es auch nicht sind, dass sie Kinder Gottes sind. Einfach, um sich selbst ein bisschen das Gewissen zu beruhigen, für den Fall, dass nach dem Tod doch etwas kommt. Und falls es einen Gott gibt, dann wäre es ja nicht schlecht, sich selbst einfach mal zum Kind Gottes zu ernennen, oder? Vielleicht hilft es dann ja dann später mal, wenn man in den Himmel will. Gleichzeitig schießt der Teufel mit Pfeilen auf die wahren Kinder Gottes, mit Pfeilen, die den wahren Kindern Gottes Furcht einflößen sollen, indem er behauptet, sie seien es nicht. Sie seien keine Kinder Gottes. Der Teufel torpediert sie mit unglaublichen Verdammungsängsten. Sie können sich gar nicht vorstellen, was auf diesem Schlachtfeld alles los ist. Es ist ein heilloses Durcheinander. Lügen über Lügen fliegen dort umher. Wenn man so will, stehen wir alle auf diesem Schlachtfeld. Und dieses Schlachtfeld hat nichts zu tun mit Corona, Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise und was weiß ich. Nein, es ist ein Schlachtfeld gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Gegen den Teufel und all seine Kinder. Gegen all ihre Lügen, ihre Verführungen, ihre Ängste und Sorgen. Und für all diejenigen, die sich bereits wahrhaftig Kinder Gottes nennen dürfen, seien Sie gefasst. Oder Sie werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Der Teufel wird mit seinen feurigen Pfeilen auch auf Sie schießen. Das ist kein Märchen. Und ich versuche das hier auch gar nicht zu überdramatisieren, denn das könnte ich auch gar nicht, weil die Lage auf dem Schlachtfeld, auf dem sich ein Kind Gottes befindet, ist viel dramatischer, als ich es jemals darstellen oder in Worte fassen könnte. Es ist die Realität. Der Teufel wird seine feurigen Pfeile auf Sie abschießen. Mit Lügen, Verführung, mit Sorgen und Ängsten, Verdammungsängsten. Das ist die Ausgangslage. Wie gesagt, wir haben in den letzten Monaten viel über die Rüstungsgegenstände gesprochen. Ein Soldat, wenn er in die Schlacht zieht, zieht sich alle Rüstungsgegenstände an und wenn er alles angezogen hat, setzt er sich als letztes seinen Helm auf, ergreift sein Schwert und zieht in die Schlacht. Diese Ausrüstung hat jedes Kind Gottes von Gott geschenkt bekommen. Wenn wir über den Begriff Helm des Heils nachdenken, lassen sich viele dazu verleiten, ihn auf physische, greifbare, körperliche Aspekte zu beziehen. Manche gehen so weit und behaupten, ein wirklich gläubiger Christ ist immer gesund, ist immer heil und nichts tut ihm weh. Das wäre natürlich auch schön. Ist leider aber auch völlig falsch. Auch wir Christen werden früher oder später sterben. Vor Krankheit und Schmerz bleiben wir nicht bewahrt. Wir werden nicht kerngesund in unser Grab hüpfen. Wie meinen Sie sich das erhoffen? Glauben Sie diesen Lügen nicht. Aber in all unseren Sorgen und Schmerzen, mitten in all unseren Krankheiten, während der Ungläubige nicht weiß, wohin er geht, während er vor Sorgen wegen seiner Krankheit und seinen Umständen und den Schmerzen, die auf ihn zukommen und noch mehr Sorgen über das, was nach dem Tod kommt, zerrissen wird, während er unter Todesängsten leidet, nicht nur unter Schmerzen, sondern unter Ängsten vor dem, was nach dem Tod kommt, verspricht Gott seinen Kindern in seinem Wort. In zum Beispiel im Alten Testament, Jesaja 51,6, mein Heil wird ewig sein. Mein Heil wird ewig sein. Merken Sie sich das. Wenn wir von Heil sprechen, sprechen wir von einem ewigen Heil, das Gott den Menschen schenken will. Und dieses Heil wurde schon seit Tausenden von Jahren angekündigt. Durch das ganze Alte Testament schon wurde dieses Heil angekündigt, indem von einer Person gesprochen wurde, die auf diese Erde kommen sollte, um die Menschheit zu retten. Es wurde ein Messias angekündigt, der Erlöser, der die Menschen vor ihrem Verderben retten sollte. Es wurde ein Heiland angekündigt. Ein Heiland. Er sollte das Heil zu den Menschen bringen. Tausende von Jahren haben Menschen auf ihn gewartet. Und dann kam er, der Heiland. Und was taten die Menschen? Sie schlugen ihn ans Kreuz. Sie wollten ihn nicht. Sie wollten nicht, dass er ihr König sei. Sie wollten nicht, dass er ihr Heiland sei. Sie haben ihn gehasst. Sie wollten ihn tot sehen. Ironischerweise wurde Jesus ausgerechnet dann durch seinen Tod am Kreuz zu genau dem, von dem sie nicht wollten, dass er es ist. Durch seinen Tod am Kreuz wurde Jesus Christus zum Heiland. Die Menschen wollten ihn tot sehen, doch er stand auf von den Toten und bewies dadurch, dass er allein mächtig ist, den Tod zu besiegen. Dass er allein mächtig ist, Leben zu schenken. Der Herrscher über Leben und Tod allein ist mächtig, ewiges Leben zu schenken. Jesus ist unser Heiland. Apostelgeschichte 4,12, und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Er, Jesus Christus, schenkt uns Heil. Ewiges Heil. Er ist ein guter Heiland. Er vergibt allen gerne. Er fleht Menschen sogar an, zu ihm zu kommen und um Vergebung zu bitten. Er hat sogar all denen, die seinen Tod am Kreuz gefordert haben und nachher um Vergebung gebeten haben, ohne weiteres vergeben. Da war kein Stückchen Diskussion. Ja, weißt du, ich kann dir einfach nicht vergeben, denn ich kann einfach nicht vergessen, was du mir angetan hast, dass du mich am Kreuz tot sehen wolltest. Nein, völlig egal. Jesus freut sich so sehr über jeden Sünder, der Buße tut, ohne zu zögern, ohne Widerworte, wird er jedem Menschen seine Sünden vergeben, wenn er darum bittet. Und dann wird er ihnen ewiges Heil schenken. Das verspricht er ihnen. Da mag der Teufel sie sonst noch so sehr mit Fallen bombardieren, mit Lügen und Sorgen und Verdammungsängsten. Eines können sie sich gewiss sein, wenn sie Kind Gottes sind. Ihres ewigen Heils, ihres ewigen Lebens. Kein Pfeil wird ihren Kopf durchbohren, da würden sie auf der Stelle tot umfallen. Aber das wird nicht passieren. Sie werden ewig leben. Nun, also manche Geschwister im Glauben vergessen diese Wahrheit manchmal und fangen an, sich vor den herannahenden Pfeilen des Teufels zu fürchten. Sie zittern vor den Lügen des Teufels. Auf einmal wackelt ihre Gewissheit, dass sie ewiges Heil durch Christus haben. Es wackelt ihre Heilsgewissheit. Was ist, wenn sie doch nicht gut genug sind, um errettet zu werden? Was ist, wenn Christus nicht stark genug ist, um so Versager wie sie zu retten? Es scheint mir so, als hätten manche Geschwister einen kleinen Dachschaden da oben an ihrem Helm des Heils. Lieber Bruder, liebe Schwester, vergesst nicht. Und das haben wir die ganze Predigtreihe über besprochen. Ihr habt recht. Ihr seid nicht gut genug, um euch selbst zu erretten. All eure guten Werke, sie reichen niemals aus, um euch zu retten. Alles, was sich errettet, ist dein Glaube daran, dass Christus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Sein Werk am Kreuz ist so mächtig, ist so viel größer als all deine Fehler. Ja, du hast viel gesündigt. Da kommt ein ganzer Berg von Sünden zusammen. Aber dieser Berg im Vergleich zu Jesu Werk am Kreuz verschwindet dieser Berg zu einem Nichts. Deine Sünden sind nichts im Lichte des Kreuzes. Vergiss nicht, dass Gott seinen Sohn so liebt, dass er alle die annimmt, die seinen Sohn annehmen. Alle, die sich an seinem Sohn Jesus Christus festklammern, wird Gott mit in sein Himmelreich retten. Ich weiß, ich kann das jetzt hier so leicht sagen, aber wir sollten wissen, lange Zeit sah das ganz anders in mir aus, weil ich das Wort Gottes kaum kannte. Ich wusste nichts von einem Helm des Heils. Ich wusste nichts davon, dass Gott mächtig genug ist, um mich für den Tag meines Heils zu bewahren. Und weil ich das nicht wusste, habe ich mich in meinem Kopf völlig verrannt. Vielleicht sind Sie ja auch so ein Grübler wie ich. Passen Sie auf, wenn Sie das Wort Gottes nicht gut kennen und nicht wissen, dass Sie, wenn Sie ein Kind Gottes sind, einen Helm des Heils besitzen, dann können Ihnen die Pfeile des Teufels einen ganz schönen Schrecken einjagen. Ich habe mir früher so viele Gedanken gemacht, die mich tief erschüttert haben. Ich habe in meinem eigenen Kopf so viele Gründe gesammelt, warum Christus so einen großen Sünder wie mich nicht retten könnte. Ich war schon Christ, aber sicher war ich mir meines ewigen Heils nicht. Ja, ich verstehe, dass Gott den Waldemar rettet, auch den Hartmut und die Olga, die Kelly, Kevin, Jonas sowieso. Das sind so gottesfürchtige Leute. Natürlich rettet Gott die. Wenn Gott die nicht annimmt, ich weiß nicht, dann schafft's niemand. Die ja, mich nicht. Wenn Gott unsere ganze Gemeinde zu sich nimmt, aber mich zurücklässt, ich hätte vollstes Verständnis dafür. Vielleicht kennen Sie solche Gedanken ja. Und so bin ich selbst zum Anwalt meines eigenen Verderbens geworden. Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe 1000 Gründe gesammelt, warum Gott andere erretten sollte, mich aber nicht. Ich sage Ihnen, die Pfeile des Teufels sind in einer wahnsinnigen Flut auf mich eingeprasselt. Beim Anblick der Masse der Pfeile, die auf mich zugeschossen kamen, konnte ich nur in Angst und Sorgen versinken. Glauben Sie mir, ich kann Ihnen wunderbar erklären, warum ich die Hölle verdient habe. Hätte ich die vergangenen Jahre dann nicht im Wort Gottes studiert, was der Helm des Heils bedeutet und welches Heil wir in Christus haben. Meine Gedanken waren, großer Gott, wenn du die ganze Gemeinde zu dir nimmst und mich alleine hier auf einer Bank sitzen lässt, ich verstehe es, lass mich hier zurück. Nur, bitte Herr, lass mich dich trotzdem loben und preisen, dass du sie errettet hast. Herr, du bist gut und wenn du sie errettest und mich zurücklässt, bist du trotzdem gut. Herr, du bist gut und ich bin's nicht, überhaupt nicht. Ich erhebe keinen Anspruch auf das Himmelreich. Den einzigen Anspruch, den ich habe, ist der auf die Hölle und da gehöre ich hin. Wissen Sie, wie das ist, wenn man von Verdammungsängsten, von den Pfeilen des Teufels gepeinigt wird? Wie viele schlaflose Nächte es einen kostet, wenn man nachts mit Herzrasen wach wird, nur noch den See aus Feuer und Schwefel vor seinen Augen sieht und man genau weiß, da gehöre ich hin? Für ewig werde ich dort brennen. Wenn es doch nur ein Jahr wäre, dann wäre ja noch okay. Von mir aus auch 1000 Jahre, auch 100.000 Jahre, okay, mache ich. Aber ewig, wirklich? Boah, nein, Herr, nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht ewig. Herr, ich weiß, ich muss sein, aber bitte nicht ewig. Wenn die Masse der Pfeile des Teufels auf einen einhageln und einen Gedanken der absoluten ewigen Hoffnungslosigkeit überkommen, wenn es keine Hoffnung mehr gibt, wenn es nie wieder ein Entrinnen vor den Flammen der Hölle gibt, glauben Sie mir, die Pfeile des Teufels haben es in sich. Es sind die schrecklichsten Pfeile, die ich jemals gesehen habe. Nachdem ich diese Pfeile gesehen habe, danach kam nie wieder irgendetwas, was mir auch nur annähernd so viel Angst einflößen konnte. Sie werden es mir nicht glauben, aber im Angesicht dieser Pfeile verschwinden alle anderen Ängste zu nichts. Ich hatte nur noch eine Frage. Kann Christus mich retten? Es ist die einzige Nachricht, die noch von Bedeutung ist. Ob ich morgen sterbe oder in 10 oder in 20 Jahren, es interessiert mich nicht. Das Einzige, das mich interessiert, ist, wie sieht es mit meiner Ewigkeit aus? Kann Christus mich retten? Wissen Sie, was ich dann für eine sehr lange Zeit gemacht habe. Und das war mit Sicherheit das Sinnvollste, das ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich habe mich fast ausschließlich mit Jesu Werk am Kreuz beschäftigt und welches Heil er dort bewirkt hat. Wie groß Gottes Gnade eigentlich ist, kann Gott mir vergeben. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinen blassen Schimmer davon, dass ich einen Helm des Heils von Gott geschenkt bekommen habe. Kein Wunder, dass ich mich vor jedem einzelnen Fall des Teufels gefürchtet habe. Die furchtbarsten Gedanken sind auf mich eingeprasselt. Ich werde Ihnen ein bisschen etwas von meinen Gedanken von damals erzählen. Von den Gründen, die ich damals gesammelt habe, warum Gott mich nicht retten sollte. Vielleicht kennen Sie solche Gedanken ja. Und dann werde ich Ihnen etwas von unserem Heiland erzählen und wie mächtig sein Werk am Kreuz war, immer noch ist und bleibt. Also einer meiner ersten Gedanken war, ich fange mal ganz einfach an, nachdem ich mich damals bekehrt habe. Okay, Gott hat mir also alle meine Sünden vergeben, die ich vor meiner Bekehrung, als ich Christ wurde, getan habe. Aber was ist eigentlich mit meinen Sünden, die danach kamen? Kann Gott Sünden, die ich nach meiner Bekehrung begangen habe, auch noch vergeben? Oder würde das heißen, dass Christus noch einmal für mich sterben müsse? Er ist ja nur einmal gestorben. Reicht das aus? Also als ich Christ wurde, hatte er mir alles vergeben, was ich bis dahin getan habe. Aber was sind meine Sünden, die ich danach getan habe und die noch alle kommen werden? Und glauben Sie mir, ich war nicht der Erste, der sich Gedanken darüber gemacht hat. Leider bin ich, wie viele andere auch, auf den dümmsten aller Gedanken hereingefallen, auf den krümmsten Pfeil des Teufels, indem ich annahm, ein Christ würde nicht mehr sündigen. Und jedes Mal, wenn ich dann gesündigt habe, habe ich mich unglaublich erschrocken und mich gefürchtet, dass mein Heil und meine Ewigkeit bei Gott ruiniert sein könnten. Also heute kann ich über diesen Gedanken nur lachen oder weinen, ich weiß es nicht. Desto mehr ich Gottes Wort studiere, desto mehr Sünden erkenne ich an mir. Das hört nie auf. Ich sündige immer weiter. So viel Mühe ich mir auch gebe, Gott allein weiß, wie oft ich noch sündigen werde. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Wir haben alle keinen Freischein zum Sündigen. Wir sollen nicht sündigen. Jesu Aufforderung ist klar und deutlich. Jesus war frei von Sünden und wir sollen ihm ähnlicher werden. Merken Sie sich das, wir sollen nicht sündigen. Aber ich würde Ihnen jetzt so gerne sagen, dass wir Christen tolle, unfehlbare Menschen sind. Ich muss Sie enttäuschen. Ja, wir sollen Christus ähnlicher werden. Aber dass wir Fehler machen und sündigen, das hört nicht auf. Bitte seien Sie nicht sofort enttäuscht, wenn Sie einen Christen kennenlernen und ein paar Macken oder auch große Macken an ihm entdecken. Ja, es wäre schön, wenn wir wie Christus leben würden, frei von Sünde, aber so ist es nicht. Also ich würde Ihnen gerne sagen, dass ich, seitdem ich Christ wurde, nicht mehr sündige, aber es wäre gelogen. Ich würde Ihnen ja zumindest gerne sagen, dass ich immerhin gar nicht mehr sündigen will, dass ich nie sündigen will. Ich dachte, es wäre so. Ich dachte, ein Christ will immerhin gar nicht mehr sündigen. Da musste ich mich aber schon wieder über mich selbst erschrecken. Ich möchte Ihnen ganz ehrlich sagen, auch wenn manche das nicht hören wollen, weil ich Ihnen damit die Illusion, dass wir Christen aus uns selbst heraus irgendwie etwas Besseres sind, endgültig in den Boden ramme. Also ich würde Ihnen immerhin gerne sagen, dass ich überhaupt nicht mehr sündigen will. Aber ich kenne mich. Ich kenne auch meine ganzen Gedanken. Würde ich hier stehen und das behaupten, dann würde ich Sie auch noch eiskalt anlügen. Ich will manchmal sündigen. Und wissen Sie, ich kann schon gar keinen Unterschied mehr zwischen manchmal und oft erkennen. Was ist manchmal, was ist oft? Keine Ahnung. Also ich muss gestehen, ich will auch manchmal oder oft sündigen. Also wenn ein Christen ausmachen würde, dass er gar nicht sündigen will, dann steht es schlecht um mich. Dann bin ich verloren. Und wissen Sie, es kommt noch schlimmer. Jetzt würde ich Ihnen zumindest gerne sagen, dass ich immer dann, wenn ich sündigen will, was an sich schon falsch genug ist, ich würde Ihnen gerne sagen, dass ich mich immer dann beherrsche und meinem sündigen Wollen nicht nachgehe und meine sündhaften Gedanken zumindest nie in die Tat umsetze. Aber wissen Sie, das wäre auch noch gelogen. Glauben Sie mir, als ich vor ein paar Wochen noch 100 Meter von der Ampel entfernt war, als sie von grün auf gelb umgesprungen ist, ich habe extra nochmal Gas gegeben. Ich wusste, ich packe die Ampel wahrscheinlich nicht mehr. Und als ich dann über die Ampel gefahren bin, es war mindestens dunkelgelb, vielleicht auch schon hellrot, ich weiß es nicht. Wissen Sie, aus meinen sündhaften Gedanken folgte eine sündhafte Tat. Da brauchen wir nicht drum herum zu reden. Sie müssen vielleicht schmunzeln, weil Sie das auch schon getan haben. Und weil Sie denken, es sei nur eine Kleinigkeit, über dunkelgelb zu fahren. Ich will es nicht kleinreden, aber ich verstehe Ihren Einwand. Sie haben recht. Wissen Sie noch, wie Sie damals, Sie wissen es, und das quält Sie. Wie gern wären Sie einfach nur bei Rot über die Kreuzung gefahren. Sind Sie wahrscheinlich auch. Aber das mit dem Rot haben Sie einfach vergessen, weil es in Ihrem Kopf hier nur eine Kleinigkeit ist. Aber diese eine Sache von damals, die liegt Ihnen so schwer im Magen, aber so richtig schwer. Es ist schon zu einem richtigen Geschwür geworden. Zwischendurch denken Sie, es sei Gras drüber gewachsen. Aber dann ist es auf einmal wieder da. Irgendein falscher Satz von irgendwem löst wieder diese Erinnerung in Ihnen aus. Und dieses Magengeschwür meldet sich wieder. Sie wussten damals schon, dass es falsch war. Und dann haben Sie es trotzdem getan. Was ist, wenn andere Menschen erfahren, was Sie getan haben? Was ist, wenn Sie mit dieser Schuld eines Tages vor Gott stehen? Kann Gott Ihnen vergeben? Diese Frage stellen wir uns alle. Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich versuche das alles erst nochmal zusammenzufassen. Also im Optimalfall will ich nicht sündigen und sündige auch nicht. Und das ist gut, das ist der Optimalfall und darum kämpfe ich. Und wie wir dahin kommen, dazu möchte ich Ihnen nachher auch noch ein paar Tipps geben. Manchmal aber will ich sündigen, was nicht richtig ist, beherrsche mich aber und sündige nicht. Immerhin. Und manchmal will ich sündigen und sündige auch. Manchmal sogar will ich nicht sündigen und sündige trotzdem. Ich weiß nicht, ob Sie noch durchblicken. Es ist ein riesiger Haufen an Sünden, den wir Menschen uns im Laufe unseres Lebens aufladen. Wo ich auch hinblicke, es ist ein riesen Kuddelmuddel an Sünden und Nichtsünden und ein Mischmasch aus beidem. Erzählen Sie mir nicht, Sie hätten nicht gesündigt. Das ist völlig absurd. Selbst mit unserer Bekehrung enden unsere Sünden nicht. Es ist vielmehr der Start in die richtige Richtung und dann ein lebenslanger Kampf. Wie gesagt, ich werde Ihnen nachher noch etwas Hilfestellung in diesem Kampf geben. Kraft des Wortes Gottes. Aber unser Wollen und Tun ist nicht frei von Sünde und wird es niemals sein. Ich möchte auf eine Frage, die mich sehr gequält hat, nochmal etwas genauer eingehen. Kann Gott mir meine Sünden vergeben, die ich bewusst getan habe? Ich lag nachts wach, diese Frage hat mich so gequält. Vielleicht vergibt Gott diese Sünden, die ich bewusst getan habe, ja gar nicht. Also ich fasse mich jetzt kurz mit der Antwort. Wie oft, beziehungsweise viel zu oft, greifen wir zu Ausreden, oh, das und das, oh, das habe ich überhaupt nicht extra gemacht. Ich konnte gar nichts dafür. Unsere ganzen Ausreden, was wir alles nicht extra, sondern nur unbewusst, nur aus Versehen getan haben, sind der größte Witz. Ja, es mag sein, dass wir mal über Rot gefahren sind, ohne es gesehen zu haben. Mag sein. Aber viel zu oft müssen billige Ausreden herhalten für unser scheinbar unbeabsichtigtes Fehlverhalten. Wie oft vergreifen wir uns allein im Ton oder in der Wortwahl? Ups. Ist mir so rausgerutscht, als ich gesagt habe. Und der andere hat mich ja so provoziert. Es ging nicht anders. Das ist völliger Unsinn. Glauben Sie mir, es ging anders. Wissen Sie, wie oft Ihre unbewussten Sünden doch völlig bewusst gewesen sind? Viel öfter, als Sie denken. Ich könnte ewig so weitermachen. All unsere lächerlichen Ausreden, Ausreden über Ausreden, um uns selbst das Gewissen ein bisschen zu erleichtern. Sie wissen, wovon ich rede. Wir sind alle solche Meister darin, uns selbst zu belügen, uns selbst einzureden, was wir alles aus Versehen gemacht haben, wo wir alles keine andere Wahl hatten. Oder noch schlimmer, was wir doch alles so richtig gemacht haben, obwohl die Wahrheit, dass es falsch war, doch völlig auf der Hand liegt. Lass uns bitte einfach ehrlich sein und der Wahrheit mal ins Auge schauen. Der Mensch ist ein Lügner. ein Meister darin, sich selbst zu belügen. Unsere ganzen eigenen Ausreden lassen unser Herz nur mehr und mehr versteinern, bis wir blind sind für unser eigenes Fehlverhalten. Bis unser Herz so versteinert ist, dass es uns kaum noch möglich ist, unsere Fehlerhaftigkeit vor Gott einzugestehen. Jetzt bitte hören Sie auf mit Ihren ganzen Ausreden. Viel mehr Ihrer Sünden, als Sie denken, tun Sie völlig bewusst. Okay. Aber was machen wir nun mit diesen ganzen bewussten Sünden? Wenn Gott nur meine unbewussten Sünden vergeben könnte, dann hätte ich echt ein Problem. Dann hätten wir alle ein Problem. Erinnern Sie sich mal bitte an Petrus, als er unseren Herrn 3-mal verleugnet hatte, kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde. 3-mal hat er Christus verleugnet, völlig bewusst. Ja, die Umstände waren schlecht, beziehungsweise schlechter hätten sie gar nicht sein können. Wahrscheinlich hätte es seinen Tod bedeutet, wenn er sich zu Jesus bekannt hätte. Aber er hat ihn verleugnet. Er, der vorher noch groß rumposaunt hat, dass er mit Christus sogar in den Tod gehen würde. Und jetzt kommt es zu genau dieser Situation und er verleugnet Christus. Was meinen Sie, wie elendig Petrus sich gefühlt haben muss? Wie sein Gewissen ihn angeklagt hat, als er Christus 3-mal verleugnet hat. Wie schlecht es ihm danach gehen musste. Und dazu kommt noch, Christus hatte nicht lange zuvor extra noch gesagt, Matthäus 10, 33, wer mich leugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Petrus wusste das. Können Sie sich vorstellen, wie Petrus sich gefühlt haben muss? Das war's für Petrus, Hölle. Nein, ich denke, Sie wissen, wie es mit Petrus weitergegangen ist, wie sehr Gott ihn noch gebraucht hat, um Gemeinden zu gründen, sein Wort zu verkündigen, um Bücher zu schreiben, die Teil der Bibel sind. Und dann ist Petrus ins Himmelreich eingegangen. Wie konnte so ein großer Sünder wie Petrus noch errettet werden? Ja, die Bibel wird sie von ihrer Schuld überführen. Aber gleichzeitig werden sie das wunderbarste Heil erfahren, das die Welt jemals gesehen hat. Das völlig zu Recht über tausende von Jahren groß angekündigt wurde. Und dieses Heil ist seinem Anspruch völlig gerecht geworden. Während ein Nicht-Christ nicht weiß, wohin mit seiner Schuld, oder während er versucht, sein Gewissen zu betäuben oder über seine Fehler Gras wachsen zu lassen, wissen wir Kinder Gottes genau, wo wir mit unserer Schuld hingehen können. Wer uns diese Last abnimmt, und zwar sofort. Wir müssen nicht warten, bis Gras drüber wächst. Wir müssen auch nicht unser Gewissen betäuben. Wir müssen diese Last auch nicht mit uns tragen. Denn immer wieder komme ich mit meiner Schuld und all meinen Sorgen zum Kreuz. Wissen Sie, ich versuche mich schon gar nicht mehr vom Kreuz wegzubewegen. Ich will einfach dort sitzen bleiben zu den Füßen meines Heilands. Und ich weiß, bei manchen Sünden, dann dauert es ein bisschen, aber dann kommt es doch wieder über meine Lippen. Vater, vergib mir. Vater, hilf mir, es beim nächsten Mal besser zu machen und nicht zu sündigen. Ich bin oftmals so schwach, aber Herr, sei du mir gnädig, dass ich mich abwende von meinen Sünden. Und dann denke ich wieder daran, Vater, wegen all meiner Sünden musste dein Sohn am Kreuz sterben. Christus hat am Kreuz Gottes Zorn auf sich genommen. Dort hat er vollständig für meine Schuld bezahlt. Gottes gerechter Zorn, der eigentlich mich hätte treffen sollen. Aber weil der Vater mich so sehr liebte, hat er all seinen Zorn auf seinen Sohn ausgegossen. Glauben Sie mir, wenn ich mich darauf besinne, dass Christus all meine Schuld auf sich genommen hat, dann wird mir schlecht, wenn ich an meine Sünden denke. Verstehen Sie, meine Sünden sind so schlimm, dass jemand deswegen sterben musste. Da verliere ich doch glatt die Lust an meinen Sünden. Denn wegen all meiner Sünden musste der Sohn Gottes elendig sterben. Wegen mir und meinen Sünden hing er dort am Kreuz, auch wegen ihnen. Je mehr ich auf das Kreuz blicke, desto mehr fange ich an, meine Sünden zu verabscheuen. Desto mehr reuen mich meine Sünden. Desto mehr wächst das Verlangen in mir, Buße über meine Sünden zu tun. Also merken Sie sich das als ersten Punkt. Der Blick auf Jesu Tod am Kreuz wird Ihnen helfen, Ihre Sünden zu verabscheuen. Wegen Ihrer Sünde musste der Sohn Gottes, höchstpersönlich sterben. Er hat es am wenigsten verdient. Also er hat es überhaupt nicht verdient. Er war ja unschuldig. Behalten Sie diesen Gedanken bitte für den Rest Ihres Lebens. Und Achtung, genauso nehmen Sie jetzt aber auch bitte folgende Gedanken mit für den Rest Ihres Lebens. Der erste Blick lässt Sie erschaudern vor Ihren eigenen Sünden. Der zweite Blick aber, und der gehört immer dazu, blicke ich weiter auf meinen Heiland am Kreuz. Wissen Sie, welches Gefühl mich dann überkommt? Frieden. Denn meine Schuld ist bezahlt. Freiheit, denn ich muss die Last nicht mehr tragen. Und Dankbarkeit, dass Christus all meine Schuld auf sich genommen hat. All meine Last werde ich bei ihm los und dann finde ich Frieden und Freiheit. Christus macht frei. Er ist der Erlöser, er ist der Heiland. Wissen Sie, und sollte ich das Kreuz dann wieder aus den Augen verlieren, dann steht es nicht gut um mich. Denn erstens holen mich dann all meine Sünden aber sofort wieder ein und zweitens sehe ich dann wieder die ganzen Pfeile des Teufels auf mich zu rasen. Und dann kommen mir wieder die ganzen furchtbaren Gedanken, all die Lasten, all die Schuldgefühle, all die Verdammungsängste sind auf einmal wieder da. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als meinen Blick wieder auf das Kreuz zu wenden, auf den Heiland. Dort finde ich Vergebung. Dort finde ich Frieden. Und dort hat Christus mein Heil bewirkt. Ich möchte Ihnen jetzt mal ein paar Bibelstellen vorlesen, welche heilsamen Konsequenzen das Kreuz hat. Bitte hören Sie jetzt gut zu und genießen Sie die Nachricht vom Kreuz. Hebräer 10, Verse 10, 12 und 14. Wir sind geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Johannes 10, 28, 29. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und 1. Johannes 5, 11 bis 13. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wissen Sie, wie wertvoll diese Verse sind? Davon finden Sie noch viele weitere in der Bibel. Ich würde sie am liebsten alle gerne noch mit Ihnen durchkauen, immer und immer wieder. Ich weiß, man könnte über jeden Vers ein ganzes Buch schreiben. Ich möchte nur noch mal kurz ein paar Aussagen hervorheben. Alle, die Sie Kinder Gottes sind, genießen Sie es, denn Gott hat uns ewiges Leben gegeben, als wir seinen Sohn annahmen. Er hat es uns bereits gegeben. Wir haben es. Nichts und niemand kann uns aus der Hand des Vaters reißen. Das wird nicht passieren. Gott hat uns dieses Heil zugesprochen. Wir werden das himmlische Erbe in Empfang nehmen. Denn Christus ist ein für alle Mal für unsere Sünden gestorben. Für alle Sünden, die wir getan haben und die wir noch tun werden. Für alle Sünden. Er muss nicht noch einmal sterben. Er hat uns ein für alle Mal für immer geheiligt. und uns, die wir an ihn glauben, ewiges Leben gegeben. Wissen Sie, alle Verdammungsängste, alle feurigen Pfeile des Teufels kommen zum Erliegen, wenn Sie diese Verse lesen. Gottes Wort ist mächtiger als alle Angriffe des Teufels. Ein Vers möchte ich Ihnen noch vorlesen, Johannes 1, 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wissen Sie, was das für ein Vorrecht ist, sich Kind Gottes nennen zu dürfen? Denken Sie mal darüber nach. Wenn Sie ein Kind haben, ich hoffe, Sie haben viel Freude an Ihrem Kind, aber Ihr Kind wird auch Fehler machen. Wahrscheinlich hat Ihr Kind auch schon viel Unsinn angestellt. Aber so groß der Unsinn auch sein mag, es wird immer Ihr Kind bleiben. Bringt Ihr Kind eine 5 in Mathe nach Hause oder eine 6 im Englisch-Vokabeltest, es bleibt Ihr Kind. Hat es sich mit einem anderen Kind geschlagen und Sie müssen es beim Schulleiter im Büro abholen, dann werden Sie es tun, denn es ist und bleibt Ihr Kind. In welche furchtbare Lage Ihr Kind sich auch immer bringen mag, was auch immer es anstellen wird, wie viel Ärger es auch bekommen wird, es bleibt Ihr Kind. Und Sie werden für Ihr Kind da sein. Wenn Ihr Kind erwachsen wird und Sie selbst alt und grau sein werden, es bleibt Ihr Kind. Wie viel mehr wird unser Vater im Himmel uns nicht aus seiner Hand lassen? Wie viel mehr werden wir seine Kinder bleiben? Er, der uns verspricht, dass uns nichts und niemand aus seiner Hand reißen kann. Johannes 10, 29. Er, der seinem eigenen Wort immer treu bleibt. Er wird uns nicht dem Teufel preisgeben. Er wird nicht zulassen, dass wir den Qualen der Hölle preisgegeben werden. Wir bleiben seine Kinder in Ewigkeit. Er hat uns das ewige Leben ja schon gegeben. Er wird es uns nicht wieder wegnehmen. Denn er wird uns durch seine Kraft bis zum Tag unserer Errettung bewahren. Und er wird uns nicht verlassen. Der Vater wird nie von unserer Seite weichen. Eine gute Schwester wandte vor kurzem sehr vorsichtig und sehr ängstlich dagegen ein. Ja, aber Gott hat doch auch seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, am Kreuz verlassen. Jesus schrie ja am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, Jesus hing verlassen von seinem Vater am Kreuz. Aber warum? Damit der Vater uns nicht verlässt, damit wir nie erfahren müssen, wie es ist, vom Vater verlassen zu sein. Verstehen Sie? Jesus hat dieses Leid, diese Einsamkeit für uns getragen. Deswegen wird unser Vater im Himmel uns nicht verlassen, weil Jesus das schon für uns auf sich genommen hat. Wenn wir Gottes Kinder sind, bleiben wir seine Kinder. Und das alles, weil Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Eines Tages werden wir alle vor Gott stehen. Und dann wird nur eins zählen. Sind Sie ein Kind Gottes? Oder ist Gott Ihr Richter? In diesen unruhigen Zeiten, die wir gerade leben, kann jeder Mensch, der sich Kind Gottes nennen darf, Ruhe und Frieden haben. Weil er weiß, was auch immer kommt, selbst wenn Kummer und sogar Tod ihn ereilen, wenn um ihn herum die Welt in Elend, Tränen, Leid, Schmerz und Geschrei versinkt, kann jedes Kind Gottes Gewissheit haben, dass unser Vater im Himmel es zu sich nehmen wird. An einen Ort, wo weder Tränen noch Leid, noch Schmerz, noch Geschrei mehr sein werden, Offenbarung 1 und 4. In dieser Zeit der Ungewissheit, in Deutschland und weltweit, ja, kümmern Sie sich um Ihre Angehörigen und auch um Ihre Nächsten. Seien Sie füreinander da, sofern das erlaubt ist. Aber ich muss Ihnen noch etwas sagen. Ich habe heute ziemlich offen und ehrlich mit Ihnen geredet. Eine Sache möchte ich Ihnen noch sagen. Das wird Ihnen wahrscheinlich erstmal einen kleinen Schrecken einjagen, aber Christus wollte, dass Sie Folgendes wissen, damit Sie nicht erschrecken, wenn es soweit ist, damit Sie vorbereitet sind, damit Sie Ruhe in unruhigen Zeiten haben. Christus hatte gesagt, dass er eines Tages wiederkommen wird und all diejenigen, die an ihn glauben, zu sich nimmt. Die anderen wird er richten zur ewigen Verdammnis. Er sagt auch, bevor das passiert, wird eine Zeit kommen, in der Menschen in Verzweiflung versinken werden vor Kummer und Sorgen bei dem Anblick dessen, was auf den Erdkreis zukommen wird. Lukas 21. Verzweiflung, Kummer und Sorgen werden kommen. Ich möchte das so klar und deutlich wie möglich sagen. Wissen Sie? Der Mensch wird die Früchte seines eigenen Spottes ernten. Der Mensch hat sich abgewandt von seinem Heiland und ihn verspottet. Deswegen wird dem Menschen nichts anderes übrig bleiben, als ohne Heiland in Sorgen und Kummer zu ertrinken und schlussendlich gerichtet zu werden. Ohne Heiland gibt es kein Heil. Ich komme zum Schluss. Seien Sie in diesen schweren Zeiten füreinander da. Aber was noch viel wichtiger ist, treffen Sie eine Entscheidung für unseren Herrn Jesus Christus. Bekennen Sie ihm, dass Sie Sünder sind. Sagen Sie ihm alles, was Sie falsch gemacht haben. Und nehmen Sie sich Zeit dafür. Glauben Sie mir, da wird vieles zusammenkommen. Und dann nehmen Sie seinen Opfertod am Kreuz dankend an. Und dann wachsen Sie im Glauben, kommen Sie mit Ihren Sorgen und Sünden immer wieder zum Kreuz, flehen Sie den Herrn an, dass Sie ein gutes Zeugnis in dieser Welt für ihn sein können und beten Sie darum, dass er Sie verändert. Bringen Sie Ihr Versagen immer wieder vor den Herrn und blicken Sie immer auf das Kreuz und denken Sie immer darüber nach, was damals am Kreuz geschehen ist. Und dann, wenn Sie das Kreuz nicht aus den Augen verlieren, wird Folgendes passieren. Während Menschen um Sie herum in Sorgen und Kummer versinken, wie es mit dieser Welt weitergeht, selbst wenn die Welt um Sie herum im heillosen Chaos versinkt, Sie werden nicht erschrecken, denn Sie wussten, dass es so kommen würde. Während Menschen um Sie herum den Tod fürchten, brauchen Sie nicht zu fürchten, denn Sie wissen, was Sie erwartet. Wo Sie hingehen, zu Ihrem Vater im Himmel. All der Schmerz, alle Tränen, alles Geschrei werden dort ein Ende haben. Nie wieder wird es auch nur einen Anlass geben, sich zu sorgen. Nie wieder werden Sie auch nur eine einzige Träne weinen. Nie wieder werden Sie von Schmerzen geplagt werden. Nie wieder werden Sie an dem Totenbett eines geliebten Menschen stehen. Sorgen und Kummer werden der Vergangenheit angehören. Das ewige Heil, das uns erwartet, macht unsere Sorgen zunichte. Apostel Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, Sterben ist mein Gewinn. So ist es. Was jeden Menschen, der Jesus Christus angenommen hat, nach seinem Tod erwartet, ist Gewinn. Entscheiden Sie sich für unseren Heiland, Jesus Christus. Und dann gehen Sie und tragen Sie diese Nachricht weiter. Machen Sie Menschen Hoffnung und Mut, dass es ewiges Leben gibt in unserem Heiland Jesus Christus. Lassen Sie mich noch zum Abschluss beten und dann ist der Gottesdienst beendet. Vater im Himmel, ich danke dir für den Opfertod deines Sohnes Jesus Christus am Kreuz, Herr. Ich danke dir für unseren wunderbaren Heiland, durch den wir Vergebung der Sünden erfahren dürfen. Vater, ich danke dir so sehr, dass du heute noch Raum und Zeit zur Buße und zur Umkehr schenkst. Herr, ich bitte dich so sehr darum, dass noch viele Menschen den Opfertod deines Sohnes Jesus Christus für sich in Anspruch nehmen. Und dass du sie errettest, Herr. Vater im Himmel, segne uns an diesem Sonntag und in der kommenden Woche. Amen. So, damit ist der Gottesdienst beendet. Gottes Segen Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche.